Kaltenbach Arbeitskreis, der sich zum Ziel gesetzt hat, über die ausufernde polizeiliche Registrierung von Alltagsverhalten und politischen Engagement in Sachsen aufzuklären und eventuell dann später eben als rechtswidrig zu brandmarken und ja, abzustellen. Parteiübergreifend heißt, deswegen machen wir heute den Vortrag auch dreigeteilt. Es sind halt einige Piraten dabei, da wird dann Privacy was sagen. Es wird ein Opfer zu Wort kommen, der Herr Kasemann wird aus seiner IFO-Akte einfach mal so praktisch erzählen, was da so alles aufgeschrieben wird. Und mein Name ist Kerstin Herzenhoven, ich arbeite für die Grünen. Wir wollen den Vortrag etwas aufteilen. Erst, was ist IFO überhaupt, was sind die Rechtsgrundlagen, was ist das Problem damit und was können wir tun, also wie können wir den Auskunftsanspruch geltend machen und dann einfach, wenn immer mehr Leute Auskunft verlangen, was in ihren polizeilichen Akten steht, um da im Prinzip die Praxis daraufhin zu ändern zu können. Also IFO ist die Abkürzung für integrierte Vorgangsbearbeitung der Polizei. Das ist das zentrale IT-Verfahren, was im Jahr 2002 in der sächsischen Polizei eingeführt wurde, zur Vorgangsbearbeitung. Die jährlichen Kosten betragen 3,7 Millionen Euro, das ist also kein Pappenstiel. Und wir haben abgefragt mit kleinen parlamentarischen Anfragen, 6 Milliarden 2010, da waren 7 Millionen 300.000 Personen-Datensätze gespeichert. Und es ist einfach auffällig, dass die Tendenz steigend ist. Also ein halbes Jahr vorher waren es eben noch 7,2 Millionen Datensätze. Personendatensätze, also wir kriegen nicht raus, wie viele Personen gespeichert sind, wir kriegen nur die Antwort Personendatensätze. Also es kann schon sein, dass zu einer Person mehrere Datensätze existieren, zum Beispiel eine Strafanzeige und ein Verkehrsunfall, dann sind das zwei verschiedene Personendatensätze. Aber man sieht so eine theoretische Zahl, dass im Prinzip jeder Einwohner Sachsens 1,7 Mal erfasst ist, ist unseres Erachtens schon eine ganze Menge. Zumal man bedenkt, dass die Verkehrsunfälle runtergehen und auch die Straftaten. Integriert bedeutet, dass es halt Schnittstellen gibt zu anderen Datenbanken und zum Beispiel zu Inpol, zu diesem Pass, das ist ein Auskunftssystem, ein Suchsystem, also das polizeiliche Auskunftssystem Sachsen, eine Fahndungsdatei. Dann Verkehrsunfallauswertungssystem und eben auch die Datenbanken der Staatsanwaltschaft. Wir haben einfach mal versucht, irgendwie zu erfahren, nach welchen Kriterien man im Prinzip in IFO gespeichert wird und wer Zugang hat. Wir haben nur sehr allgemeine Auskunft erlangt. Wir haben aber im Prinzip die Zahl bekommen, dass 12.421 IFO-Nutzerinnen in Sachsen existieren. Man muss sich überlegen, das sind fast alle Polizisten. Also wir haben irgendwie 13.500 oder so, also ich weiß nicht, wer da jetzt keinen Zugriff hat, aber man muss im Prinzip sehen, dass fast alle Polizisten dort Daten eingeben können, speichern können, verarbeiten können. Und da gibt es eben, sind verschiedene Nutzerrollen verteilt worden, das wissen wir auch nur ganz allgemein. Also es gibt halt die Vorgangsbearbeiter, es gibt halt tatsächlich welche, die über die einzelnen Polizeipräsidium hinaus Recherche machen können. Und dann gibt es eben noch die Standardauswerter. Das ist die Landtagsdrucksache, das sind halt alles nachzulesen in kleinen Anfragen. So, jetzt haben wir hier mal einen Auszug aus der Akte von Herrn Kasemann, wo er jetzt einfach vielleicht mal praktisch erklärt, wo das Problem ist. Und man sieht halt hier, wie die Daten gespeichert werden. Vielleicht.
Also, Michael Kasemann, ich bin Dresdner, habe mich sehr engagiert bei der Welterbebewegung, dass diese Brücke dann vielleicht auch mal doch ein Tunnel wird oder gar keine Kehrung, wie auch immer. Ich habe seit Jahren da die Demonstration angemeldet und moderiert. Und aufgrund dieser Fällung, dieser großen Suche da an der Angelika-Straße, da hat man dann eine ziemliche Polizeipräsenz. Wenn man jetzt so Stuttgart sieht, fühlt man sich doch sehr daran erinnert, dass die Bäume fallen in sinnloser Manier. Und bei einer angemeldeten Demonstration, wo nachts 10 Leute unter dem Baum saßen, kommt die Polizei mit 404 Beamten. Also gab es zwar keine Wasserwerfer, aber entsprechende Brutalitäten gab es auch. Die Geschichte, wie wir auf IFO gestoßen sind, die kann ich ja vielleicht später dann nochmal erzählen. Wir haben ja auch alle so ein bisschen im Dummeln getappt, dass es sowas überhaupt gibt. Es ist also bei einem Freund im Gerichtsverfahren aus dieser Akte zitiert worden, von den Polizisten, nicht mal diese Staatsanwälte oder Richter wussten von der Existenz dieser IFO-Datenbank. Also die ist ein paar Jahre gewachsen, so unter der Decke. Irgendwann gab es eben mal diesen Fehler, in Anführungszeichen, dass die Polizei das im öffentlichen Gerichtsverfahren verwendet hat. Da sind wir natürlich sehr schnell hellhörig und wach geworden und haben dann mal nachgegrast. Es gibt ja dieses Gesetz, dass man erfahren kann, was über einen gespeichert ist. Davon haben wir dann Gebrauch gemacht. Es kann also jeder diesen Antrag auf Einsicht seiner über ihn gespeicherten Daten stellen. Wir haben das damals noch über einen Anwalt gemacht. Meine Frau wartet heute nach anderthalb Jahren immer noch auf ihre Akte. Sie hat zur gleichen Zeit den Antrag gestellt wie ich. Die ist damals von der Polizei mit verschleppt worden, ohne Aussage warum. Bei dieser Buchenfällung gab es also eine kleine Straßensitzblockade. Da sind also doch, ich glaube, an die 40 Leute abgeführt worden, die Polizei gemacht haben. Ich habe meine Akte dann bekommen, andere Leute auch. Die hatten so ein bisschen Scheu, dann in die Öffentlichkeit zu gehen. Wir wissen aber ungefähr, also von anderen gravierenden Akten, der Sprung nach vorne, das Ganze ins Netz gestellt, damit hat die Polizei wahrscheinlich nicht gerechnet. Was Kerstin Hartzendorf vorgetragen hat, ist ja immer so ein theoretisches Gebilde. Ja? Also man sagt, wie die Strukturen sind, was da drin steht, wie es erfasst wird. Ich bin immer ganz pragmatisch, wenn man so eine Akte mal schwarz auf weiß in die Hand kriegt und sieht, wie das Polizeideutsch wirklich immer noch das gleiche ist. Das werden die Deutschen wahrscheinlich nie verlernen. Und wie so eine Akte geführt wird, wie das strukturiert ist, dann ist es doch eine ganz andere Geschichte. Also hier, meine Akte fängt an mit: bekannter Täter widersetzt sich dem ausgerufenen Platzverweis. Also dieser Platzverweis hat gar nicht stattgefunden. Die Polizei kam wie Rambo über die Autos gesprungen, 10 vermummte Leute nachts, um den Platz vor der Bube zu räumen. Es wurde auch nicht festgestellt, wer ich bin oder meine Identität. Wenn man diesen ersten Satz mal auseinander nimmt, bekannter Täter, also ich habe keine Taten, die mir in irgendeiner Weise vorzuwerfen sind. Das heißt, was ist denn bitte schön im Vorfeld über mich registriert worden, was sind denn bitte schön meine Taten? Also irgendwie müssen die ja stehen. Das ist also der beste Verweis darauf, dass es noch eine weitere Aktenebene gibt, die wir nicht erreichen können im Moment mit unserem Auskunftsersuchen. Aber die Geschichte hat irgendwie zwei Lichtblicke für mich gehabt. Einmal, dass man diese Stasi-Akten der DDR in die Hände kriegt und zum anderen, dass die Polizei so dämlich war, uns diese Akten rauszugeben, weil man jetzt einfach weiß, die Zeit ist schon wieder reif, es ist schon wieder dieselbe Brühe. Also bekannter Täter heißt, ich bin einem gewissen Gremium bekannt. Wer sind denn bitte schon die Leute, denen ich bekannt bin, mit Foto, Adresse, mit meinen Taten und was hat das Ganze im Passsystem zu suchen? Pass ist praktisch diese Ebene, wo dann strafrechtlich relevante Einträge stehen oder verfolgt werden. Eng vernetzt mit der IFO-Datenbank. In der gesamten Akte sind extrem viele Fehler drin. Da komme ich dann im Einzelnen noch drauf. Also ich habe auf diesen Seiten 3 verschiedene Hauptwohnsitze. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ja, auch wenn so eine Akte geführt werden dürfte und regulär geführt wird, nicht passieren dürfte, also Fehler, gegen die man sich nicht wehren kann. Bei dieser ominösen Buchenfällung hatte ich da einen großen LKW geparkt, um das ein bisschen zu blockieren. In der Akte steht, dass der abgeschleppt worden ist. Das ist auch falsch. Wir haben diesen LKW selber weggefahren, weil ich hatte dann mal mit dieser Abschleppfirma Kontakt aufgenommen und gefragt, wie das denn jetzt vonstatten gehen soll. Also die standen schon da mit ihrem Abschleppwagen. Da haben sie gesagt, ja, Scheibe einschmeißen, dann wird also in die Leitung gekappt, das Leckerschloss gebrochen und dann wird das quer weggezogen, das Fahrzeug, und ich dann irgendwie diese 2000 Euro Pfand, die ich dann bezahlt hätte haben müssen, um dieses Fahrzeug wieder auszulösen und nicht dran übrig hatte, habe ich dann mit dem Polizeiführer vor Ort ausgemacht, okay, ich fahre den LKW selber weg, dafür würde ich dann auch gerne innerhalb der Polizeiabsperrung fotografieren. Das haben wir auch so dann über die Bühne gekriegt. In der Akte steht, dass eben mein LKW abgeschleppt worden ist. Also gravierende Fehler. Und wir kommen dann im Einzelnen noch darauf, dass selbst Transparentinhalte von irgendwelchen Demos und angemeldete Demonstrationen dort mit eingetragen sind. Wir haben natürlich immer wieder versucht rauszukriegen, wer trägt eigentlich in diese IFO-Datenbank ein. Und da gibt es sehr schwammige Aussagen. Also ein Polizist, der uns mal sehr wohlgesonnen war, ich zitiere jetzt mal, also das sind die sogenannten Fleißmeisen, die aufsteigen wollen. Die machen also ganz akribische Berichte und schreiben dann rein, was sie alles gesehen haben, um da gegenüber ihren Vorgesetzten gute Punkte haben zu können. Also das ist sicherlich nur eins. Bei politisch gravierenden Aktionen gibt es sicherlich auch eine Pflicht. Bei unserem ersten Auftritt vor der Altmarktgalerie, wo wir Auskunft ersuchen oder die Leute gemacht haben, waren wir 8 Demonstranten und wurden also von 12 Polizisten dort sorgsam überwacht. Und
also da waren friedliche Autos.
Genau, es waren also über 4 Fahrzeuge für 8 Demonstranten wohlgemerkt, die ganz friedlich einfach nur mit den Leuten geredet haben und Auskunftsersuchen erteilt haben. Also so ernst nimmt man uns dann, dass man uns dann 12 Polizisten und 4 Fahrzeuge und dann noch ein Zivilfahrzeug, was uns gefilmt hat, zur Seite stellt. Also wir haben damit schon ein bisschen Aufregung, denke ich, verursacht. Inzwischen handhabt die Polizei das schon so, dass sie den Ball flach hält. Jeder, der einen Antragsersuchen stellt, der wird dann irgendwie nochmal mit einem Brief heimgesucht, ob denn die Daten stimmen, ob der Hauptwohnsitz stimmt und das nicht was. Also so eine Hinhaltetaktik. Man ist inzwischen jetzt sicherlich auch wach geworden, um das auf dem Grundstück zu verzögern oder vielleicht müssen auch verschiedene Datensätze erst nochmal überarbeitet werden. Also gelöscht werden, wie auch immer. Zu der Geschichte meiner Datensammlung. Wir haben das also dem zuständigen Datenschutzbeauftragten im Landtag vorgestellt. Der ist der Sache nachgegangen, es hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann ein Schreiben gekriegt habe, ja, das wäre jetzt alles gelöscht. Also zu meinen Vorwürfen, dass dort falsche Einträge sind, dass man sich nicht dagegen wehren kann. Sie müssen sich mal überlegen, Sie haben irgendwo einen blöden Autounfall und jeder kleine Polizist geht in sein Auto, guckt Name, Adresse nach, ruft da diese Datenbank auf und dann sieht auf einmal, dass Sie ein Schwerverbrecher sind. Also bekannter Täter widersetzlicher Staatsgewalt. Ja, also ich habe einen kleinen Unfall, der steigt wieder aus seinem Auto aus und weiß genau, wer ich bin und wie gefährlich ich bin. Und man hat keinerlei Handhabe, Fehler zu korrigieren oder zu löschen. Also das ist das Problem. Die Polizei kann sich irren und wie gesagt, auf diesen wenigen Seiten, 3 verschiedene Hauptwohnsitze, das ist einfach richtig falsch. Und wer kontrolliert bitteschön die Polizei? Und wenn man das mal weiterspinnt, gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, jemand bewusst zu schaden, durch falsche Einträge, die auch immer manipuliert sind. So, ich verliere mich jetzt ein bisschen.
Dann nochmal der Punkt, also dieses politische Engagement, wofür brauchen die den Inhalt ins Transparenz? Ne? Also das ist Demonstrationsfreiheit. Also da steht hier drauf, was auf diesem Transparenz stand. Also was ist der Sinn, wofür ist das erforderlich für die polizeiliche Datenbank?
Ja, also als Demonstrationsanmelder und Moderator vieler Demonstrationen ist mein Gesicht natürlich in der Stadt bekannt und meine politische Gesinnung und mein Kampf gegen diese Sinnlosigkeit, dieses Welterbe zu zerstören auch. Und ich habe dann als Parteiloser für den Stadtrat kandidiert. Was in der Akte ganz klar erfasst wird, sind politische Profile und Gesinnungen. Und da hatten wir eigentlich die Hoffnung 89, dass wir darüber hinweg sind. Aber es hängt gerade wieder an. Also, wenn man diesen Takt mal beleuchtet, dass also Demonstrationen mit dem Zweck festgehalten werden und Transparente mit ihrem Inhalt, ist es klar.
Nicht strafrechtlich relevant, ne? Wenn keine Nazi-Symbole hochgeladen.
Ja, also das zum einen. Ich wollte gerade sagen, also wenn man jetzt irgendwo eine Anti-Nazi-Demo macht und die politischen Machtverhältnisse würden sich mal ändern, dann könnten die Nazis, falls sie mal an die Macht kommen, nur mal als Gedankenspiel, diese IFO-Datenbank mal einfach durch den Sieb und gucken, wer hat denn alles schon mal eine Anti-Nazi-Demo angemeldet, was stand denn bitte schön auf den Transparenten, dann hat man schon einen gewissen Stamm von Leuten, den man erstmal besonders behandeln würde dann. Also so eine Konsequenz hat das. Und diese Datensammelwut, ich glaube nicht, dass dies tatsächlich gelöscht wird, das wird einfach in den Keller getragen und bei der nächsten großen Verhandlungen, dann findet man zufällig dann Akte, die dann doch noch nicht gelöscht war. Also das wird nie und nimmer gelöscht. Kein Geheimdienst dieser Welt wird sich in irgendeiner Weise von Akten trennen, die er einmal angehäuft hat. So.
Also wir haben ja noch die ganze Akte, die können wir ja auch
noch nie lesen. Das ist jetzt noch ja, also wer es wirklich mal lesen will, dieses, also es sind auch grammatikalisch genau die Fehler drin, das ist so ein bisschen lustig und zum Beispiel. Aber mal. einmal kurz vorlesen. Also in den schönsten Beamten durch. Durch die Initiative zum Erhalt des Welterbetitels wird gegen die Baumfellarbeiten eine Demo durchgeführt. Teilnehmerzahl 16 Personen. Es kam jedoch zu keinerlei Störung der Baumfellarbeiten. Ein Signalhorn, welches durch den vermeintlich Geschädigten in Klammern Versammlungsleiter benutzt wurde, verursachte ohrenbetäubenden Lärm, sodass sich ein Bürger belästigt fühlte und diese Tröte mehrfach vom Mund des Versammlungsleiters nach unten drückte, um dem Lärm ein Ende zu bereiten. Bevor es zu einem größeren Gerangel kam, griffen die eingesetzten Beamten ein. Der Versammlungsleiter fühlte sich jedoch durch die Handlung in seiner körperlichen Unversehrtheit beeinträchtigt und wollte über eine Anzeige nachdenken und so weiter und so fort. Also, das ist so lapidares Zeug, wo ganz drin steht, also es ist nichts Besonderes vorgekommen, keinerlei Störung, aber wir schreiben es erstmal auf. Das ist auch noch ganz amüsant. 21.11.07, durch die Initiative zum Erhalt des Welterbetitels wird eine Mahnwache durchgeführt. Es befinden sich 13 Personen und ein Hund vor Ort. Es wird in einer Eisenschale ein Feuer angezündet, Löschwasser ist vorhanden. Nach Rücksprache mit der Feuerwehrleitstelle gibt es keinerlei Bedenken zu diesem Vorhaben. Die Veranstaltung geht bis ca. 22 Uhr und soll in den nächsten Tagen fortgesetzt werden. Eine schriftliche Anmeldung erfolgt durch die Ordnungsbehörde. Also, das sind natürlich jetzt so Sachen, da fragt man sich, was soll das, wozu? Und Sie sehen auch an diesem doch sehr naiven Erzählstil oder Deutsch, da tut sich jemand wichtiger, als er eigentlich ist. Und
die Frage, was hat das jetzt mit Ihnen zu tun? Das ist doch ein Einsatzbericht.
Ja, aber es ist eine Personenakte gebunden.
Bei mir gekoppelt?
Ja.
Ja, ich war der Anmelder dieser Mahnwache oder dieser Demonstration, deswegen kommt die Polizei dann zu mir.
Wenn die das in den Einsatzbericht ablegen, dann ist das ja okay, dann können die das aber dann mit ihnen koppeln. Ja. Also, das dann zu
tun. Vor allem zwei Jahre später, also 2007 war das dann, ich meine, jetzt ist es 2010, das geht für uns in
den Stiefeln. Das sind deine Wahnsinn. Hier vielleicht noch, also 17.02.09. Der Einsatzzug der Polizeidirektion Oberlausitz, Niederschlesischer Lausitzkreis, sicherte den Regionalbesuch des Bundespräsidenten Horst Köhler und seiner Frau und des sächsischen Ministerpräsidenten Tillich in Bautzen, Ostritz, Kloster St. Martin im Tal ab. So. Da hört der Text plötzlich auf. Also wir haben eine kleine Spontandemonstration gemacht. Die ganzen Sicherheitsbeamten dachten, wir gehören also zu dem Trost von Köhler dazu, standen dann mit einem großen Transparent plötzlich vor ihm. Und der hatte dann also nichts anderes zu tun, als uns dann doch die Hand zu schütteln, weil das konnte er immer nur ganz gut. Also haben wir ihn dann auch aufgefordert, zu der Brücke endlich Stellung zu nehmen. Ich habe ihm dann gesagt, dass wir über 16 Briefe schon an ihn geschrieben hätten, verschiedene Bürgerbewegungen der Stadt, und alle hätten diesen selben Standardbrief zurückbekommen mit einer ganz lapidaren Antwort. Und dann sagte er so, na dann schreiben Sie einfach weitere 16 Briefe. Also das war so die Aussage des Bundespräsidenten Köhler. Wenn er mal nicht eine gute Rede von jemand anders geschrieben hat, sondern aus der Kalten erwischt wird, wenn er mal spontan reagieren muss. Und wir haben uns da trotz eisigem Frost da eine Stunde gestanden, da war eine Veranstaltung von der SZ. Und als sie wieder rauskamen, musste dann nochmal an uns vorbei. Und hinterher hat dann die Polizei eben unsere Daten ermittelt, wo es überhaupt keinen Grund dazu gab. Kloster Marienthal ist ein privates Gelände, das hätten sie sowieso nicht gedurft. Das, dummerweise wusste ich das damals noch nicht. Das hätte ich mich sehr dagegen verwehrt. Und als wir dann gefragt haben, ja wozu, wo bitte, da wurde uns gesagt, ja wir befinden uns hier in Grenznähe, die Grenze ist also nur 300 Meter weg davon, und deswegen mussten wir jetzt unsere Personalien kontrollieren. Also es ist wieder so wie in besten DDR-Zeiten, dass irgendwelche fadenscheinigen Gründe vorgeführt werden. Und an diesem kurzen Text merkt man, der Text geht eigentlich weiter, als hier abgeschnitten. Also was dort tatsächlich stattgefunden ist, steht dann wieder in der Akte nicht drin.
Gibt es denn noch eine Info über, welcher Beamte den Text verfasst hat, dass man irgendwie nachvollziehen kann oder von welcher Stelle das genau kam?
In den Akten, die jetzt uns ausgehändigt werden, sind, ist es völlig anonym.
Das ist sicherlich so, dass das wird sicherlich in der Akte drinstehen. Mhm. Aber es ist natürlich umgekehrt klar, dass natürlich auch Polizeibeamte einen gewissen Trips gewesen ist, als, ja, also und deshalb rausgemacht.
Also die Information generell steht da.
Die ist mit Sicherheit drin, welcher Beamte der Vorgangsbeamter war, aber das ist mir schon einleuchtend, dass nicht jeder sozusagen dann den einzelnen Beamten, man kann natürlich, wenn man dagegen Widerspruch erlebt und es zu einem Verfahren kommt und so weiter, dann wird er als Zeuge geladen, aber jedenfalls der Betroffene kriegt nicht die Daten des, also, des Polizisten. Ja. Und man ist ja auch so eine Forderung, die gestellt, dass die Polizisten bei Einsätzen identifizierbar sein sollen, allerdings nicht mit ihrem Namen reidentifizierbar, sondern mit einer Einsatznummer, die nur für diesen Einsatz geht. Denn ich meine, auch Polizisten genießen Recht auf Privatsphäre.
Also man kann dazu nochmal sagen, dass die Polizei intern selber auch Statistiken führt oder wieder Datensätze anlegt, wer in diese Infodatenbank reinkommt. Also wenn Sie jetzt einen guten Freund haben bei der Polizei und sagen, geh mal, guck doch mal nach, was über mich steht, selbst das wird wieder registriert. Also es gibt dann innerhalb der Behörden dann auch diese Ebenen, die oben drüber stehen und welche, die unter dieser Grenze stehen.
Das ist Zugangskontrolle, wer würde das ja sagen?
Ja, aber das ist...
Ja, eben, das ist ja auch die Ebene der Zugangskontrolle.
Also was noch eine sehr delikate Geschichte ist, es stehen mehrere Unfälle von mir hier drin. Ein Unfall ist, da stand also ein langer Autoanhänger von mir auf der Straße, jemand ist dagegen gefahren und das steht dann plötzlich in meiner Akte drin, obwohl ich dort weder anwesend war, nur eben, weil dieses Fahrzeug mir gehört. Dann habe ich also ein paar Angestellte, als die einen Unfall mit meinem Fahrzeug gebaut haben, selbst das steht in dieser Akte drin. Da fragt man sich dann wirklich, also bestimmt, was soll das?
Ja, du bist als Halter
zu Ja, das geht aber aus dieser Akte nicht was hervor. Können wir dann nochmal noch mal gucken. Welche Strafzettel, da fragt man sich dann, also wenn es im Jahr vielleicht 10 Strafzettel gibt, warum stehen dann 2 hier drin und die anderen eben nicht? Also es ist auch so ein bisschen so willkürlich. Und gerade bei diesen Unfällen, es geht nicht klar hervor, welche Rolle ich bei diesem Unfall eigentlich spiele, dass ich dort lediglich Fahrzeughalter bin, geht aus der Akte nicht raus hervor. Die ganzen Verkehrssachen will ich Sie nicht langweilen. Im Grunde genommen habe ich das Wesentliche gesagt. Wir haben also mehrere Veranstaltungen gemacht, Chemnitz bei den Linkstagen und hier vor Ort auf der Straße und sind also von der Polizei immer sehr auch beäugt und überwacht worden. Ich sag mal, dieses Auskunft ersuchen, sind dann auch gefragt worden von manchen Leuten, ja, werde ich denn dann schon wieder registriert, wenn ich jetzt einen Antrag darauf stelle, Einsicht in meine Akten zu bekommen? Also das ist so eine Frage, die kann man natürlich nicht beantworten, aber wenn man schon wieder davor Angst hat, dann können wir es also gleich befragen. Und ich kann nur jedem Mut machen, rauszukriegen, was über ihn gespeichert worden ist und der Polizei irgendwo.
Es sind ja nun mittlerweile ein paar hundert Anfragen gestellt, sodass sozusagen der einzelne Anfragende dann schon eine gewisse Anonymität oder Massenqualität hat. Insofern ist das sicherlich, dass die Anfrage von Herrn Rademann, der seine Akten im Publik gemacht hat, ist halt sicherlich noch ein gewisses Risiko für ihn. Mittlerweile ist natürlich dadurch, dass das viele Leute tun, je mehr es tun, desto harmloser wird es letztlich für den Einzelnen, nicht für die Polizei.
Das ist richtig. Ich finde trotzdem, dass man sich die Frage stellen muss, ab welcher Stelle mache ich mich wieder krumm? Also an welcher Stelle verbiege ich mich, würde ich diesen Antrag stellen, wenn ich jetzt weiß, ich habe da in meiner Karriere dann vielleicht irgendwann einen Schaden oder noch einen Eintrag in noch einer anderen Akte, dass ich überhaupt wissen will, was über mich gespeichert ist. Das ist wirklich so eine Frage, die muss sich jeder im Einzelnen stellen. Und also wenn man davor Angst hat, dann ist man eigentlich schon wieder Mitläufer vom nächsten Ismus. Also kann ich nur so sagen.
Vielleicht können wir die andere Akte, die ist ja fast noch brisanter, noch vorstellen lassen.
Das ist jetzt die schon,
genau.
Johannes Lichti hat seine Akte noch veröffentlicht, steht auf unseren Seiten. Dort ist einfach, sieht man jetzt schon, also der Vorgang war am 9.3.2007 und zwar Widerstand gegen die Staatsgewalt, ne? als Straftatbestand. Und jetzt auch im Passsystem, also nicht nur in dem IFO-System, sondern in diesem Fahndungssystem, also sogar andere Bundesländer könnten jetzt im Prinzip, wenn sie mit einer Person fahnden, nicht die eingeben, dazu kommen. Interessant, Verfahrensausgang ist frei und man muss eben wissen, dass die Staatsanwaltschaft Dresden bereits im September 2007 dieses Ermittlungsverfahren gegen Widerstand gegen Staatsgewalt eingestellt hat. Und da haben wir jetzt das mal hier also ne, eingescannt, aber wir haben das auch da, dass man die ganze Akte mal lesen kann. Also wo hingeschrieben wird, was ihm zur Last lag und wirklich, weil die Videoaufzeichnung, also die eigene Videoaufzeichnung der Polizei, zeigt die Situation und zeigt, dass es kein Widerstand war gegen Vollstreckungsbeamte. Also wir haben eine Einstellung ein halbes Jahr später und im Jahr 2010 steht dieser Straftatbestand Widerstand gegen die Staatsgewalt drin in der Akte.
Und ich meine, ich muss mal sagen, was für ein Glück der Herr Lichti da gehabt hat. Jetzt haben wir ja diese Verschärfung also des Widerstandes gegen die Staatsgewalt, was ihm da ursprünglich vorgeworfen ist, ist ja sozusagen massiver körperlicher Widerstand. Und letztlich, was hat er gemacht? Ich kann ja die Story erzählen, da war nach irgendeiner Veranstaltung ist eine junge Frau von den Polizisten verfolgt worden und so ein bisschen in den Nebenhof abgedrängt worden. Und er hat gedacht, was passiert denn da eigentlich? Und wollte der sozusagen ein bisschen zur Seite stellen. Hat sich übrigens auch noch, das hat er jedenfalls gesagt, als Abgeordneter zu erkennen gegeben. Und daraus ist diese Geschichte geworden. Wäre das ein normaler Bürger gewesen und da nicht auch noch die Videokamera, hätte er diesen Vorwurf niemals vom Tisch gekriegt. Er hätte die Aussage der Polizeibeamten da gestanden und er hätte da nichts machen können. Ja, also das war das große Glück, dass in diesem Fall sozusagen die Polizisten nicht an ihre eigene Kamera gedacht hatten und damit sozusagen widerlegt werden können. Die Frage ist für mich sogar, wenn man das so sieht, ob das nicht also sozusagen Vorspiegelung einer Straftat ist. Ne? Und immerhin haben die ja eine Beschuldigung nach § 113 StGB gemacht.
Ich muss sagen, eine wichtige Landtagsantwort, also wer das nicht weiß, für den Grünen. Ja. Und war damit auch noch Stadtrat für den Grünen und ist nicht irgendwer, also so ein Schlägertyp. Und ihm sowas anzuhängen, das ist natürlich auch irgendwo ein Stück gezielt.
Also da steht auch auf diesem Ausweis da, also diese Abgeordneten sind immer, also deswegen gibt es ja Demo-Beobachter, das sind ja oft Abgeordnete, weil sie einfach so eine Immunität genießen. Und auf diesen Ausweis, auf diesen Abgeordnetenausweis steht das auch drauf. Also,
dass sie so unterstützt, dass die Polizei die unterstützen genau. Muss und so weiter, die öffentlichen Behörden in ihrer Tätigkeit. Also das, was er da gemacht hat, dass er danach fragt, das gehört eigentlich zu seinen Aufgaben.
Ja, jetzt wollen wir noch ein bisschen theoretisch werden. Kommst du das vielleicht?
Ja, gut. Ja. Also das Ganze ist ja, da werden ja Daten gespeichert über einzelne Bürger, offenkundig Personen, bezogen und beziehbar. Und wie wir alle wissen, braucht nicht nur der Privatmann, sondern auch die Behörde dafür eine Genehmigung, denn es gilt grundsätzlich das Verbot der Verspeicherung. Es ist ein Verbot der Speicherung personenbezogener Daten mit Ausnahmen. Ausnahme ist in der Regel eine gesetzliche Grundlage. Das heißt, diese IFO-Akte muss irgendwo eine gesetzliche Grundlage geben. Die gibt es tatsächlich auch, nämlich das sächsische Polizeigesetz. Dass also sozusagen diese IFO-Akte, die Anlage so einer IFO, dieser integrierten Vorgangsbearbeitung, festschreibt. Da gibt es aber einige Grundregeln. Die Grundregeln heißen, dass die Daten offen beim Betroffenen und in dessen Kenntnis zu erheben sind. Jetzt haben wir gerade die Akte von Herrn Gasemann gesehen und da waren zum Beispiel Demos, wo er gar nicht dabei war, wo jemand anders da ist, wo dann plötzlich seine Daten reinkommen, obwohl er dazu gar nicht selber gefragt worden ist. Ja, und in dessen Kenntnis, er wusste gar nichts davon. Desgleichen wusste er nichts davon, als er als Halter eines Kfz plötzlich in diese Akte geraten war. Das heißt, er ist auch nicht darüber informiert worden, wenn es an dritter Stelle über ihn ermittelt worden ist. Das zweite ist, wie immer, auch Bundesdatenschutzgesetz oder Landesdatenschutzgesetz, wir haben es ja hier mit der öffentlichen Behörde zu tun, die Verarbeitung muss zweckgebunden sein und es muss befristet sein. Gut, die Rechtsgrundlage ist natürlich hier etwas weich. Der Polizeivollzugsdienst kann speichern, soweit das zur Erfüllung seiner Aufgaben zu einer zeitlich befristeten oder zur Vorgangsverarbeitung erforderlich ist. Tja, das mit der Erforderlichkeit ist natürlich jetzt schwierig. Genaueres erfahren wir nicht. Es gibt nämlich noch eine Errichtungsverordnung und diese Errichtungsverordnung wird geheim gehalten. Die trägt nicht mal der Parlamentarier zu Gesicht, weil sie angeblich, unsere Polizei ist ja anscheinend ein Geheimdienst nicht, und keine öffentliche Einrichtung, die Arbeitsweise der Polizei verraten würde. Wobei ich mich frage, ob es nicht... ob nicht die Arbeitsweise der Polizei öffentlich bekannt sein sollte. Gut. Und was da so grundsätzlich drin geregelt ist, das hat man schon mitgeteilt, aber die direkte Errichtungsanordnung ist also dort nicht zu sehen, wobei man natürlich sozusagen die Passwortregeln und so weiter hätte ausblenden können und nochmal extra getrennt, aber die reine Errichtung und die reinen Hauptregeln hat. Ich weiß nicht, warum man die geheim halten muss.
Ist das jetzt nochmal
ein Antwort? Ja. Einblicke in die Arbeitsweise der Polizei zu verhindern.
Ja.
Spätestens 24 Monate nach Abschluss des Vorgangs. Das klingt ja eigentlich schon mal ganz gut. 24 Monate. Bloß, man kann natürlich das so machen, dass man die Vorgänge einfach nicht abschließt. Also ich habe in meiner Akte mir geholt und da ist der Verlust von Papieren, wo das Verfahren längst eingestellt ist, da ist mir das Portemonnaie geklaut worden mit sämtlichen Papieren, das steht 5 Jahre später immer noch drin. Der Vorgang ist nicht abgeschlossen, sondern der ist immer noch offen. Ja? Erstaunlicherweise. Und damit sind natürlich die 24 Monate nach Abschluss im Druck, das heißt, wenn man den Akten nicht abschließt, dann werden die bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag gespeichert. Ja, wann ist der Vorgang abgeschlossen? Genau, das habe ich eben schon gesagt. Das Zweite ist, ich kann auch nochmal aus meiner Akte erzählen, dass die Beurteilung dessen völlig in Händen der Polizei ist und dass auch wenn man als Zeuge gehört wird oder als Zeuge da sozusagen auftaucht, wird man in keiner Weise über die Zeugenaussage, die man da angeblich gemacht hat, informiert. Sondern da stehen völlig blödsinnige Dinge drin. Mir ist es passiert, dass ich eines Tages in Dresden am Immerich am Busufer langgefahren bin mit meinem auffälligen großen Auto und dann sah ich plötzlich, als ich da vorbei war, dass irgendein Mann einen, wie ich erst dachte, Jugendlichen gepackt hat, einen Schwitzkasten genommen, gegen ihn getreten und ein Grundstück reingezerrt hat. Und ich habe das so hinten gesehen, habe gedacht, hoppla, was passiert denn da? Also das ist ein schwerer körperlicher Übergriff. Bin rechts angehalten, habe erstmal die Polizei gerufen, weil ich gedacht habe, also sozusagen so alleine da körperlich dazwischen zu treten, ist vielleicht nicht so ganz klug. Polizei sagte, ja, wir sind auch schon angerufen worden, dann bin ich da hingegangen. Es stellte sich raus, dass das ein Obdachlosen- oder Alkoholikerheim war, dass das der Heimvater war. Und der hat eine Person nachweislich, das habe ich ja gesehen, von der Straße reingeholt und reingezogen. Das war ein Alkoholiker, ein ganz friedlich wirkender Mann, sehr zierlich und eben jugendlich wirkte, weil er so schlaksig war, so mit seinen Bewegungsabläufen. Ja, und dann kam der Heimvater, hatte die Polizei angerufen und hat behauptet, es wäre Hausfriedensbruch. Und ich habe das dann, als die Polizei kam, richtig gestellt und gesagt, es war nicht Hausfriedensbruch. Er hat ihn auf der Straße gestellt, gepackt und eingezerrt. Und auf dem öffentlichen Fußweg, 30 Meter vor dem Heim, da gibt es keinen Hausfriedensbruch und kein Hausrecht. Ja, das habe ich so... Und die Polizei hat dann den Betreffenden benötigt, die Anzeige gegen Körperverletzung zurückzuziehen. Und auch meine Aussage ist in dieser Form nicht drin, sondern dass ich nur gesehen hätte, dass es da zu einer Auseinandersetzung kommt. Was natürlich absolut nicht richtig ist. Mir ist diese Zeugenaussage auch nicht vorgelesen worden, das hätte ich so und auch nicht unterschrieben. Ich bin auch sicher, dass sie den Vorgang nicht weitergegeben haben. Gut. Ja, also das Schlimme ist, dass in dieser Akte eben zum einen Sachen drinstehen, die einer Überprüfung nicht standhalten, zweitens Sachen drinstehen, die eigentlich nicht relevant sind und dass die Polizei auf diese Weise eben die Möglichkeit hat, alle möglichen, auch politisch sensiblen und Aktivitäten einfach unter irgendeinem Vorwand zu erfassen. Wenn letztlich jeder, der bei einer Demo dabei ist, aus irgendeinem Grund ein Transparent hochfällt, in der Akte landen kann, geht das nicht. Das geht natürlich nicht. gut. Die Grundlagen, wo weshalb es nicht geht, sind ja sehr gut in den wichtigsten klassischen Urteilen, das war das Volkszählungsurteil und dieser Begriff der informationellen Selbstbestimmung, dass jeder sagen kann, wer was über einen erfährt, dass man das Punkt sich selber hat und dass die Einschränkung dadurch daraus, dass da auf das Grundrecht nach Artikel 2 und beziehungsweise 1 Grundgesetz hängt, eigentlich nur in sehr gravierenden Fällen eingeschränkt werden kann. Und die Tatsache, dass jemand mal beim Ordnungsamt eine Demo anmeldet, rechtfertigt sicherlich nicht die Einschränkung dieses Grundrechts, jedenfalls in anhaltender Form. Ähnliche Sachen der Ungerechtigkeit von Überwachung ist natürlich auch mehrfach entschieden worden. 1 war jetzt 2008 die automatische Kfz-Kennzeichenerfassung, die also vom Bundesverfassungsgericht auch abgeschmettert worden ist. Er sagt, man kann nicht, um vielleicht ein paar strafbare Taten zu finden, erstmal die Bewegungsdaten aller Bürger erheben. Da hat das Bundesverfassungsgericht auch zum ersten Mal die Gefahr des Data Mining, das heißt des Zusammenführens von Daten, nicht mehr wann, wer war wann wo, mit anderen Daten erkannt. Ich weiß nicht, ob hier jemand gestern zu dem Vortrag über INDECT war. Wie bitte?
INDECT läuft jetzt gerade.
Ach, INDECT läuft jetzt gerade, das ist praktisch, ja. Also, das ist ein Projekt, wo etliche große Universitäten damit beauftragt worden sind, ein Verfahren zu machen, zu entwickeln, dass man jetzt nicht aus amtlichen Daten, sondern aus allen möglichen Datenspuren, die man überall hinterlässt, sozusagen Persönlichkeitsprofile erstellt und die auswertet und sozusagen den Strafverfolgungsbehörden, und zwar europaweit, zur Verfügung stellt. Das dritte Problem ist also die polizeiliche Erfassung, die haben wir vorhin gezeigt, steigt, obwohl die Bevölkerungszahl in Sachsen abgenommen hat. Ich glaube, im Moment steigt sie eher wieder, habe ich gehört.
In den Großstädten.
In den Großstädten? In den Großstädten, ja. Die Kriminalität zurückgegangen ist, die Anzahl der Verkehrsunfälle zurückgegangen ist. Und dann auch noch, man hat natürlich Berichtigungsansprüche und hier, man kriegt keine Auskunft, woher die Daten eigentlich stammen. Nicht? Obwohl ja oben in den Erhebungsgesetz drin steht, dass die Daten dann offen zu erheben sind. Und man hat auch letztlich offensichtlich, da sind wir im Moment noch rechtlich dran, keine Möglichkeit, falsche Daten entfernen zu lassen, weil ein bisschen die Argumentation, die man da erlebt, ist, ja, die Daten sind ja nicht falsch. Es wird ja nicht behauptet, dass das, was dort steht, wahr ist, sondern es wird nur behauptet, dass derjenige das so wahrgenommen oder eingeschätzt hat. Ja, was natürlich dann so ein bisschen auf die subjektive Beurteilung zurück. Aber ich denke, dass man jetzt anhand vor allem dieser wichtigen Geschichte da doch mal dagegen vorgeht. Und im Grunde, gut, es ist unbestritten, die Polizei braucht natürlich eine Verfahrensbearbeitung und dass die heutzutage nicht mehr mit Zetteln und Stift erfolgen muss, das ist einfach klar. Aber im Grunde muss man eben einfach sehen, dass da die Speicherung einfach begrenzt wird und auf Sachen, die offensichtlich relevant sind und auch noch für die Zukunft Bedeutung haben, begrenzt wird. Zum Beispiel wäre für mich eine Lösung, dass man politisch fordert, dass jeder Vorgang nach einem Jahr geschlossen ist, geschlossen zu werden hat und wenn er noch benötigt wird, muss mit einer Begründung reingeschrieben werden, weshalb dieser Vorgang nicht abgeschlossen werden kann. Das macht dann, ich denke, dass es nicht immer Bosheit der Polizisten ist. Es ist auch einfach Trägheit und Faulheit. Wenn man hingehen muss, einen Vorgang abschließen, dann lässt man ihn lieber offen. Wenn man das aber andersrum macht und sagt, du musst den Vorgang offen halten, sonst geht er zu, dann ist die Bereitschaft, natürlich die möglichst viele Vorgänge daraus zu schmeißen, sicherlich höher. Also im Grunde müsste man das anders machen, dass man sagt, okay, ein Jahr nach Eintrag, wenn da nichts mehr dran passiert ist, wird er normalerweise geschlossen, da kriegt derjenige nochmal eine Mitteilung und wenn er sagt, er wird noch gebraucht, aus diesen und diesen Gründen muss er das begründet da reintragen. Also ich denke, das wäre zum Beispiel eine Lösung. Dann werden die Sachen spätestens nach 3 Jahren raus.
Was ist aber mit der Glaubwürdigkeit der Einträge? wenn ich das so höre. Ich habe einen Verkehrsunfall, ich habe da das Ding. Ich muss mich vor jemandem vor Gericht streiten und dann nimmt jemand so einen Akteneintrag. Da hat irgendein Polizist was reingeschrieben und plötzlich zahle ich die 2000 Euro. Das war bei uns, nur weil der da was reingeschrieben hat, was überhaupt nicht gestimmt hat. Das war niemand mehr geholfen. Er muss was schreiben und ich muss das Gegenzeichnen können. Das ist so wirklich der Faktor.
Also ich habe einen anderen Punkt, und zwar ist meiner Meinung nach ein altbekanntes Problem, dass polizeiliche Datenbanken ganz, ganz miserable Qualität haben. Ja. Also sowohl in Polneu als auch jetzt wo anscheinend. Da steht ein Schwachsinn drin.
Das ist meine, die andere Seite natürlich. Wenn so viel Schwachsinn drin
wird,
wird das auch mal unbrauchbar.
Ja, gut, ich glaube leider nicht mehr dran. Also die Stasi ist vielleicht noch ein Informationsinfarkt gestorben, aber mittlerweile ist die Rechenkapazität einfach da, dass die Informationen verarbeitet werden können. Mein Hauptproblem ist, dass anscheinend von den Staatsanwaltschaften bzw. von den Gerichten kein Rückkanal zu den polizeilichen Ermittlungen da ist. Denn in den sämtlichen polizeilichen Informationssystemen steht immer der Anfangsverdacht, den sich der Polizist ausgedacht hat. Und da steht dann eben drin, eben dieser Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Und wenn das eingestellt wird, dann gibt es keinen Rückkanal. Ja. Also ich weiß die Polizei davon überhaupt, dass es eingestellt wurde?
Es ist ja immerhin ein Feld da unten drunter Verfahrensausgang. Also eigentlich müsste es einen offiziellen Rückkanal geben. Und ich meine, die Polizei wird ja im Vorfeld der Staatsanwaltschaft tätig. Eigentlich müsste die darauf da ein Einstellungsvermerk kommen.
Müsste. Also, ist ja nicht gesichert, dass er tatsächlich kommt.
Also in meinen Akten ist kein Verfahrensausgang mit drin.
Ja, du, bei dir ist ja auch kein Strafantrag. Da gibt es ja kein Verfahren. Also, das ist klar. Das ist ja eine andere Ebene, wenn man Zeuge beim Verkehrsunfall ist. Man kommt ja auf verschiedene Weise rein, nicht nur als Straftäter, eben auch als Zeuge bei einem Verkehrsunfall. Und dass das natürlich zunächst mal sinnvoll ist, dass die wissen, dass die Zeugen namentlich kennen, solange das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, wenn was weiß ich, Körperverletzung oder so im Raum steht, ist ja klar.
Also vielleicht noch dazu, das ist nämlich genau ein richtiger Punkt. Und wenn die Polizei und die Staatsanwaltschaft irgendwas über uns speichern wollen, dann können sie das nur machen, wenn sie Rechtsgrundlage haben. Ansonsten dürfen sie es nicht. Und deswegen haben sie das sicherzustellen. Und ich erinnere mich einfach, der Datenschutzbeauftragte vor einigen Jahren hatte der in seinem Tätigkeitsbericht genau dieses Problem, dass die Einstellungsverfügungen im Pass nicht nachvollziehbar sind. Und hatte eben gefordert, dass das sicherzustellen ist durch Informationsfluss und ähnliches. Dann gab es eben wie immer irgendwie Datenschutzbericht, dann gibt es eine Stellungnahme der Staatsregierung. Ja, wir haben da wirklich eingerichtet, wir stellen das sicher. So. Und jetzt kommt irgendwie, also immer wenn es um dieses Misstrauen geht, oder seien Sie doch nicht so misstrauisch, irgendwie, wir haben ja doch gesagt, dass das alles funktioniert. Und dann kommen wir irgendwie zufällig mit einer Nadel wieder reinstechen, kommen wir dazu, offensichtlich nicht, trotz der Datenschutzverwalt dran, und die Staatsregierung hat uns gesagt, es ist alles in Ordnung, aber die müssen es sicherstellen, die müssen Routinen haben. Und deswegen, also hier bei der Lichti-Akte, die Staatsregierung prüft auch gerade wieder diesen Vorgang. Also wir bleiben da einfach dran, mal gucken, was dann passiert. Also wir müssen uns einfach, das Problem ist eben auch die Instanzbereitschaft, dass wir immer irgendwie versuchen, den heißen Brei immer
tiefer an den Punkt zu kommen. Ne? An die Juristen hat man die Möglichkeit, sich zum Beispiel Zeugnis zu verschaffen. Ich habe mir das mal überlegt, was passiert. Ich bin angehalten worden von der Polizei raus, in der Nacht kam aus der Klinik, sei angeblich auffällig gefahren, wohlgemerkt, ich war stopp. Dann das übliche Verkehrskontrolle, rein, raus, habe ich alles rein und rauspacken lassen und dann das Argument, ich soll mal blasen, habe ich gefragt, warum? Weil ich betrunken bin, habe ich gesagt, woraus schließen Sie das? Wenn Sie solche Fragen stellen, dann sagen Sie, nee, also Sie weisen das Ganze in den Schwanz. Sie müssen Grund, ich muss nicht blasen und Sie müssen mir schon sagen, wieso Sie auf diese Idee kommen. Ja, daraufhin hat man mich dann hat man sozusagen eben nicht gezwungen, das Auto stehen zu lassen. Dann hat man meine Tasche durchwühlt, ja, die Tasche, in der ich zufällig auch ein Taschenmesser habe, hat mir das Taschenmesser abgegeben. Eine Frage, haben Sie weitere Waffen dabei? Meine Antwort, jawohl, meinen scharfen Verstand. Und dann sind wir da durch die nächtliche Dresdner Stadt gefahren. Die Polizei war rot über die Kreuzung. Ich habe dann gesagt, hören Sie zu, Sie sind hier bei Rot mit Kreuzinger, das dürfen Sie, nein, das dürfen Sie gar nicht.
Dürfen
Sie. Nein, ich habe gesagt, Sie haben keinen Einsatz, keinen...
Müssen Sie nicht.
Wieso? Ist jetzt keine Gefahr im Verzug?
Nein, die müssen nicht. Die Straßenverkehrsordnung findet auf Einsatzfahrzeugen der Polizei keine Anwendung. Punkt.
Aber nicht, wenn Sie... Wenn
nein,
Sie
generell nicht.
Also sind außerdem gefährden Sie meinen...
Die sind grundsätzlich ausgenommen von der Straßenverkehrsordnung.
Nur das Blaulicht alles.
Nein. Nur bei Sonderrechten, nur mit
Blaulicht? Nein, eben nicht.
Ja, jedenfalls...
sicher.
Habe ich gesagt, Sie gefährden ja hier schließlich auch mein Leben mit. Ja. Naja, jedenfalls habe ich mir überlegt, ob ich die Antworten, die das im Fall gefahren wird, ob ich die aufnehmen darf. Nee, darf ich nicht. Das ist eigentlich strafbar.
Das gesprochene Wort aufnehmen und eigentlich nur mit Einwilligung.
Eben. Das heißt, die Leute dort behaupten, kann ich nicht widerlegen, die sind zu viel, ich bin alleine. Ein anderes Mal ist mir ein Ähnliches passiert in Würzburg. Auch so zum Widerstand gegen, lassen Sie sich Blut abnehmen, lassen Sie sich freiwillig Blut abnehmen, meine Antwort, nein, das ist Widerstand gegen die Staatsanwaltschaft. Ich habe gesagt, Moment mal, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich hier drei gestandenen Männern Widerstand gegen werde, aber das hat mit Freiwilligkeit überhaupt nichts zu tun, auch nicht das Gericht geringste. Ich sage nochmal, dass ich dagegen entschieden protestiere, aber ich werde natürlich keinen Widerstand leisten.
Nee, das ist ein altes Spiel.
Wie?
Das ist ein altes Spiel. Dass Sie die Freiwilligkeit irgendwie erzwingen wollen.
Ja, ist aber nicht freiwillig.
Ja, natürlich ist es nicht freiwillig, aber natürlich ist es auch kein Widerstand.
Ja, und das Schönste war, die haben also das dann gemacht und am nächsten dann habe ich eine Einstellungsverfügung und dann haben sie die ganze Sache, noch nicht mal die Blutprobe, die sie entnommen haben, überhaupt eingereicht. Das heißt, es bestand gar kein Anführungsverdacht. Also so kommt man. Und aber wie gesagt, wenn man sich die Akte dann anschaut, was da drin steht, das sind völlig andere Dinge.
Ja, klar.
Ja, und man hat eben auch als normaler Bürger nicht die Möglichkeit, durch einen Zeugen diese Sache sozusagen dann auch richtig zu stellen. Ich denke jetzt an den Armen, der da in Freitag, ich weiß nicht, wer es vor zwei Tagen in der Zeitung gelesen hat, da hat vor einem Juwelierladen irgendjemand mit einem Filzstift, also wirklich spät rumgeschmiert. Und, der Juwelier, der da drin war, ist gekommen, da hat er aus der Diskussion und dann gab es einen wüsten Schrei, der Juwelier ist rausgekommen und hat gesehen, wie der niedergeprügelt worden ist. Die Polizei bestreitet das. Mhm. Ja, der hat, ich meine, derjenige hat auch kaum Chancen, da rauszukommen.
Also, ja, also, das ist generell, also, diese Widerstandsvorschrift ist sehr unglücklich, ja. Beziehungsweise so eine Generalermächtigung der Polizei, sobald ich mich gegen die Polizei auch nur irgendeine in einer Art und Weise wehre, habe ich sofort eine Anzeige wegen Widerstands da. Ja. Also, das ist einfach der Maulkorb, den sie uns Bürgern überziehen können.
Naja, mit der mit dieser sozusagen Strafverschärfung wird das ja natürlich nochmal schlimmer.
Falls sie kommt.
Falls sie kommt. Was zu befürchten ist.
Was zu befürchten ist, ja.
Vielleicht machen wir das.
Ja.
Schluss. Also unsere Kampagne geht halt darauf hin, dass wir eben erstmal verlangen Sie Auskunft. Also machen Sie von dem Auskunftsanspruch Gebrauch und schreiben Sie einfach ans LKA, dass sie wissen wollen, was in den polizeilichen Dateien überhaupt so gespeichert ist. Und also wir haben den Anspruch nach Polizeigesetz, nach Datenschutzgesetz. Das ist eigentlich der erste Schritt, den wir machen können. Da läuft auch also eine Kampagne, ne, bundesweit, Reclaim Your Data, dass man im Prinzip alle Behörden anschreibt. Da haben wir dann auch einen Link auf unseren Seiten.
Datenschutz.
Aber Datenschutz, genau. Aber bei uns ist es eben speziell um diese polizeilichen Staaten in Sachsen, weil dort können wir dann auch übers Parlament und mit dem sächsischen Datenschutzbeauftragten vielleicht mal am ehesten agieren und Polizeigesetz ändern. Und wir sind aber eben im Moment noch an dem Punkt, dass wir einfach, ne, das in die Zivilgesellschaft tragen wollen und wir halt denken, umso mehr Bürger die Anfragen stellen, umso mehr eben hat es Aufmerksamkeit auch bei der Polizei und dass die eventuell, also ich meine, es ist ja manchmal auch niedrigschwellig, dass die einfach auf die Idee kommen, okay, wir schreiben nicht mehr im Jargon rein, was uns einfällt, sondern wir haben irgendwie nicht mehr das Freifeld, ne, was immer mehr irgendwie, und dann schreibe ich mal so rein, was ich gerade so denke, sondern dass man einfach so eine Art Datenschutzkurs innerhalb der Polizei auch macht, dass man eben wirklich nur erforderliche Daten einschreibt. Also so auf diesem Niveau
kann man es ja schon auch versuchen, die Praxis zu ändern.
Was, warum wir auch bitten, wenn jemand die Akte kriegt, uns eine Rückmeldung zu geben, auch wenn er es nicht gekriegt hat, wie lange es dauert, und wenn jemand sozusagen problematische Einträge hat, sind wir gerne bereit, Auszüge aus der Akte, die wir natürlich entsprechend anonymisieren, also außer es muss nicht jeder, wie Herr Gasemann, kann ich die sich hier persönlich outen, nicht? Die wir dann auch so entsprechend anonymisiert da reinstellen. Man kann das an einen von uns beiden schicken, wir sind beides der Schweigepflicht verpflichtet und werden natürlich, also sozusagen, falls man nicht selber den Ausschnitt von entsprechend unkenntlich macht, das dann entsprechend veranlassen, bevor wir es auf die Homepage setzen.
Ist denn auch bekannt, ob Polizisten selber eine Info-Akte haben? Ob über die selber Informationen gespeichert werden, wenn sie in ihrer Freizeit irgendwelche Straftaten oder Vergehen oder in einem Vergessen
also verwickelt sind? Ich nehme an, dass diese Akten gesondert erfasst werden.
Okay.
Also es kann, weil, ja.
Also es ist jetzt nur eine Vermutung, es gibt jetzt keine Fakten, wo man sagt, okay, es wird das
nicht. Aber wenn ich also sozusagen nicht Personalrat der Polizei wäre, würde ich darauf dringen, dass das zumindest ein Sonderbereich ist, in dem nur sehr wenige hineinkommen.
Also ich weiß zum Beispiel, dass bei irgendwelchen Verkehrskontrollen, wenn ein Polizist fährt und was falsch macht und kommt in die Kontrolle, dann wird er einfach weitergefahren.
Das kenne ich auch von Kollegen, die besoffen fahren und einfach von Kollegen weitergerufen werden, wenn sie die Marke zeigen.
Genau.
Nee, aber nochmal zu dem Punkt, weil das ist nämlich auch, also so abstrakt kriegen wir es natürlich nicht. Und wir kennen jetzt keinen Polizisten, der einfach mal nachgefragt hat oder auch so nicht. Aber das Problem ist ja, und da kommen wir jetzt schon wieder, was wir vor uns mal hatten, denn die Polizei muss sich ausweisen, es braucht ein bestimmtes Beschwerdemanagement, um halt innerhalb der Polizei, also um auch mal so Straftaten von Polizisten überhaupt aufklären zu können. Dort hatten wir eben auch mal eine parlamentarische Anfrage und da wurde uns geantwortet, das wird nicht statistisch erfasst. Also so weder wird erfasst, wer eine Anzeige gestellt hat gegen Polizisten, noch wie die Verfahren ausgegangen sind. Und das wäre im Prinzip der erste Schritt, um einfach auch dieses andere Problem, dass im Prinzip so eine Fehlerkultur bei der Polizei noch nicht so wirklich existiert, da müsste man das irgendwie mal statistisch erfassen. Und vielleicht aus dem Grund, dass man immer sagt, Datenschutz, aber statistisch anonymisiert könnte man
es ja nicht machen. Ja.
Und ich soll aber nochmal sagen, also unsere Seite, das ist www.akkadanlang.de.
Was kann man machen, wenn man keine Antwort bekommt?
Gibt es ein... wir jetzt hier drauf kommen. Dann haben wir auch ein Formular. Genau. Hier gibt es ein Formular, das man nachfragen kann und da nochmal sozusagen deutlich nachfordern kann. Im Grunde hat man noch eine. Wenn es dann immer noch nicht klappt, gibt es den sächsischen Datenschutzbeauftragten, an den kann man sich wenden und sagen, hören Sie zu. Ich habe dann auch selbstlich zu Beginn gemacht, eine öffentliche Stelle, das steht mir auch zu und habe da keine Nachricht bekommen, bitte gehen Sie dem nach. Also das wäre dann der nächste Schritt.
Es gibt doch diese 3-Monats-Frist noch, was ja auch steht.
Ja. Also eine Sachstandsnachfrage, können Sie mal vorlesen. Untätigkeitsklage erheben. Ich würde vor der Untätigkeitsklage, weil das ein relativer Aufwand ist, nochmal den Datenschutzbeauftragten einschalten. Und der ist eigentlich immer mit Interessen als kooperativ. Datenschutzbeauftragten sagen, hier um die Anfrage, ich habe keine Antwort. Und wenn der des Öfteren da war, der würde auf der Matte steht, das ist sicherlich auch ganz angenehm. Gut.